Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Sandra Pfister, guten Tag. Immer mehr ältere Menschen arbeiten. Unter welchen Umständen das günstig ist und auch allen Beteiligten was bringt, das hören wir gleich. Viele Städte verbieten, dass Elektroroller in Bus und Bahn weiter transportiert werden. Wie gefährlich sind die E-Roller? Das ist nämlich die Begründung. Und wir fragen uns, wie man seinen Garten wässern kann mit möglichst wenig Wasser. Und zum Schluss, wir sind Vorbild für Frankreich. Ausnahmsweise mal, Frankreich führt jetzt auch das 49-Euro-Ticket ein. Maß halten, nicht zu viel ausgeben, das war in der Nachkriegszeit noch angesagt. Berühmt geworden ist zum Beispiel der Maßhalteappell von Ludwig Erhard. Der war damals 1962 Wirtschaftsminister.
Noch ist es Zeit, aber es ist auch höchste Zeit, Besinnung zu üben und dem Irrwahn zu entfliehen, als ob es einem Volke möglich sein könnte, für alle öffentlichen und privaten Zwecke in allen Lebensbereichen des Einzelnen und der Nation mehr verbrauchen zu wollen und mehr verbrauchen zu können, als das gleiche Volk an realen Werten erzeugen kann oder zu erzeugen gewillt ist.
Maß halten, dieses schöne Wort und vor allem der Gedanke dahinter, der könnte eine Renaissance erleben. Die Zeit dafür ist mehr als reif, findet Wolfgang Lucht. Er leitet die Abteilung für Erdsystemanalyse am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und berät seit 8 Jahren die Regierung im Sachverständigenrat für Umweltfragen. Guten Tag, Herr Lucht.
Schönen guten Tag.
Herr Lucht, Ihr Rat, den Sie der Bundesregierung geben, der hat es in sich. Sie haben vor kurzem zusammen mit Ihren weiteren 6 Kolleginnen und Kollegen aus dem Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung geraten, mehr auf Genügsamkeit zu setzen. Was meinen Sie denn genau damit?
Es geht darum, dass wir zur Lösung der immer dramatischer werdenden globalen Umweltprobleme, aber auch von großen Gerechtigkeitsproblemen, Genügsamkeit oder wie wir im Fachbegriff sagen, Suffizienz als Strategie hinzunehmen zu den anderen Strategien, die es gibt, nämlich zu der technologischen Effizienz und zu einer Kreislaufwirtschaft. Dass wir also auch anschauen, wie wir eigentlich den Verbrauchern Umwelt in den ökologischen Grenzen halten können, die notwendig sind, wenn wir die Umwelt nicht destabilisieren wollen.
Was bedeutet denn Suffizienz oder Genügsamkeit für Sie beispielsweise? Also nur mal so ein paar Ideen. Bedeutet das, dass Sie vielleicht auf weniger Quadratmetern wohnen oder dass Sie nur noch 2 neue Kleidungsstücke pro Jahr kaufen oder dass Sie nur noch einmal fliegen alle 5 Jahre? Geben Sie uns mal eine Idee, was das sein könnte.
Ja, mit allen diesen Dingen hat es natürlich zu tun. Aber wir legen großen Wert darauf, dass es hier nicht darum geht, dass es eine Aufgabe des Einzelnen jetzt sei, obwohl natürlich jeder Einzelne eine Einstellung dazu entwickeln sollte, sondern es ist etwas, was uns als Gesellschaft insgesamt betrifft, wo wir eine kulturelle, gesellschaftliche, politische Einstellung dazu entwickeln sollen. Und in unserem Text des Sachverständigenrats für Umweltfragen haben wir betont, dass wir zunächst mal vorschlagen, dass es eine ernsthafte Diskussion dazu geben sollte. Dann nehmen wir die Ergebnisse und was da realistisch und möglich oder empfehlenswert ist, noch gar nicht vorweg, denn das sind sehr komplizierte Themen, sondern dass man sich zunächst mal der Tatsache stellen sollte, dass dieser immer noch weiter wachsende, rasant wachsende Umweltverbrauch, der riesige Folgen haben wird, dass der nicht allein mit dem klassischen Versprechen von technologischer Effizienz und neuer grüner Technik zu bekämpfen sein wird, sondern zusätzlich auch erfordert, dass man über Verhaltensweisen nachdenkt.
Sie selber sprechen ja dann auch oft von Selbstbegrenzung und eben nicht Verzicht, weil eben dieses Wörtchen häufig von Populisten ausgebeutet wird. Wie könnte man denn aus einer Erzählung, bei der es auch um, ich sag mal, Verlust geht, um weniger eine positive Erzählung machen?
Als Gesellschaft haben wir uns eine Verfassung gegeben, um das Gemeinwohl abzusichern, das uns alle gemeinsam betrifft. Und das kann man nicht mit diesem pauschalen Verweis auf Verzicht einfach abtun, als ob das was sei, das gegen das Gemeinwohl sei oder gegen berechtigte Ansprüche. Das heißt einfach, das ganze Problem komplett zu ignorieren. Und dafür ist es zu ernst und zu sichtbar und erzeugt auch zu viele Risse in der Gesellschaft und in der künftigen Wohlfahrt, als dass man sich das leisten sollte.
Wir diskutieren ja im Moment sehr viel darüber, ein Preisschild auf alles draufzukleben. Also unerwünschtes Verhalten wird teurer gemacht. Reicht sowas nicht, um Verhaltensänderungen zu erwirken, die Sie im Auge haben?
Das ist ein Stück von Ehrlichkeit, weil man eben nicht länger verschweigt, was eigentlich die Kosten von etwas sind und was der Preis dafür ist. Aber das Problem mit reinen Preissignalen ist natürlich, dass diejenigen, die am meisten Geld haben, sich es am längsten leisten können. Und so ist das ja auch. Die reichen Länder leisten sich Dinge, die sich armen Länder nicht leisten können. Und auch in der Gesellschaft ist es so. Und deswegen muss man das Ganze natürlich ja auch durch regulatorische Maßnahmen so einfädeln, dass es sozial gerecht wird. Und dass man sich davon nicht freikaufen kann, nur weil man Geld hat. Und auch das erfordert, dass alle über ihren Überverbrauch nachdenken, aber entsprechend auch diejenigen, die Unterverbrauch haben, also denen, die arm sind, denen es die zu wenig haben, dass denen noch weitere Möglichkeiten eröffnet werden. Und das bedeutet, dass man über Verteilungsfragen diskutieren muss.
Haben Sie das Gefühl, diese Diskussion hat eine realistische Chance im Moment, denn für Regierungen, zumal welche, die kurz vor der Wahl stehen, ist es ja absolut toxisch, die verbrennen sich die Finger, wenn sie darüber diskutieren, dass es eine Umverteilung geben sollte, bei der reiche Länder wie Deutschland eventuell auf Teile ihres Lebensstils verzichten, jetzt sage ich es doch nochmal, damit andere besser leben können?
Das ist natürlich in der jetzigen politischen Situation das Problem und man sieht ja, dass es sozusagen einer häufig von rechts kommenden politischen Bewegung, die eigentlich die ganze Problematik, in der wir uns bezüglich der Umwelt und der Gerechtigkeitsfragen befinden, eigentlich einfach vom Tisch lehnt und nicht auf der Basis der wissenschaftlichen Einsichten steht, dass es denen gelungen ist, diesen Diskurs insofern zu kapern, als eben unterstellt wird, dass es sich um eine unzulässige Beschränkung von Freiheit handle. Und das ist eben nicht der Fall. Deswegen, man muss diese Begriffe zurückerobern und sagen, es geht hier um etwas, wo wir alle dafür sind, nämlich Verantwortung zu übernehmen.
Was kann denn die Bundesregierung oder was könnte sie denn konkret tun, damit Menschen bescheidener, genügsamer, suffizienter, wie immer man das nennen will, sparsamer leben?
Also zunächst mal ist ganz offensichtlich und auch in vielen wissenschaftlichen Studien nachgewiesen, auch vor allem beim Thema erneuerbare Energien zum Beispiel, aber auch im Ernährungssystem, dass ein System, das auch nicht nur auf Effizienz und ewiges Wachstum setzt, sondern auch Suffizienzbeiträge mit einplant, dass das realistischer erreichbar ist, dass es billiger wird, dass es umsetzbarer wird, dass es akzeptabler wird. Es ist einfach viel schwieriger, zum Beispiel erneuerbare Energien zu 100% zu erzeugen, wenn der Energiebedarf ständig noch weiter wächst.
Wie kriegen Sie das hin oder wie könnte die Politik das hinkriegen, dass Menschen da keine Verlustängste bekommen oder sich sogar bevormundet fühlen?
Ja, wir sind ja alle auch ein bisschen gestresst von den ständigen Ansprüchen der Moderne an das, was wir alles tun sollen. Also die Zurückeroberung von Lebensqualität ist nur lose korreliert mit den Mengen an Dingen, die wir konsumieren. Also die Konsumgesellschaft macht uns auch nicht wirklich glücklich. Natürlich gibt es auch Armut, aber gerade die kann ja besser bekämpft werden, wenn wir auch Verteilungsfragen ansprechen. Und anknüpfen sollte man politisch vor allem eben auch daran, dass es ja auch in der Verfassung verankert ist. Der Artikel 20a des Grundgesetzes stellt ja fest, dass es ein Verfassungsauftrag an die Regierung, an uns alle ist, die natürlichen Lebensgrundlagen nicht nur für uns, sondern auch für junge und künftige Generationen zu bewahren. Und die Politik muss sich aus meiner Ansicht viel konkreter damit beschäftigen, was das eigentlich in einzelnen Politikbereichen bedeutet und welche nach vorne gerichtete, vorsorgeorientierte Politik daraus folgt.
Wolfgang Lucht haben Sie da gehört vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und Mitglied im Sachverständigenrat für Umweltfragen. Danke, Herr Lucht.
Sehr gerne.
Immer mehr Städte verbieten das E-Roller, viele Junge nennen sie E-Scooter, in den U-Bahnen und Bussen mitgenommen werden, weil sich, das ist die Begründung, die Batterien entzünden könnten. Wie gefährlich ist also das Innenleben der E-Roller und betrifft das dann nicht auch Elektrofahrräder? Kai Rüßberg hat nachgeforscht.
Florian Wallberg ist mit der Marke E-Grad nach Eigenauskunft der einzige Hersteller von in Deutschland entwickelten Tretrollern mit Elektromotor. Die E-Scooter sind führerscheinfrei, aber sie brauchen eine ABE, eine allgemeine Betriebserlaubnis.
Bei E-Scootern sind es die Hersteller, die in Deutschland sitzen müssen. Ansonsten kriegt man gar keine ABE. Das ist eine Firma, die hier auch konstant überwacht wird vom Kraftfahrtbundesamt, vom TÜV und von den Marktüberwachungsbehörden.
Die Fahrzeugklasse der Elektro-Kleinstfahrzeuge war 2017 erst eingeführt worden, um die Verkehrswende zu beflügeln.
Diese Hersteller, die in Deutschland E-Scooter in den Verkehr bringen, haben einen Sicherheitsstandard zu erfüllen, der um ein Vielfaches über die Standards eines Pedelecs hinausgehen.
Pedelecs sind Elektrofahrräder, die genauso wie E-Scooter ihren Strom aus großen Lithium-Ionen-Akkus ziehen. Werden diese Akkus beschädigt oder falsch geladen, könnten sie in Brand geraten und innerhalb kurzer Zeit gefährliche Dämpfe freisetzen. Eine Gefahr für Passagiere in U-Bahnen, urteilt Betriebsleiter Sven Möller von der Hamburger Hochbahn. Das Verkehrsunternehmen verbannte die E-Scooter bereits im August 2023.
Hintergrund für diesen Ausschluss der Mitnahme sind verschiedene Vorfälle im Ausland, in London und in Barcelona, wo es mit Elektro-Kleinstfahrzeugen Vorfälle gab bei der Beförderung im Nahverkehr. Da gab es 2 Brandvorfälle jeweils bei der U-Bahn.
Die Hamburger Hochbahn hatte ein Gutachten in Auftrag gegeben, das nur für E-Scooter Sicherheitsmaßnahmen empfahl aufgrund unzureichender Prüfpflicht.
Und zwar ist die für die Pedelecs und E-Bikes schärfer. Dort gibt es auch mechanische Prüfungen für die Batteriepakete, die nach der Elektro-Kleinstfahrzeugverordnung für E-Tretroller per se nicht explizit gefordert sind.
Diese Empfehlung hat nun der Verband der Verkehrsunternehmen VDV an seine Mitgliedsunternehmen weitergegeben und Dutzende Kommunen folgten. Experten äußern sich aber kritisch, ob ein Verbot der E-Scooter notwendig ist, sowie Klaas Alexander Stroh vom TÜV Nord, Abteilung für Mobilität.
Das ist alles gesetzlich festgelegt und das heißt, dass die Batterien auch bestimmte Sicherheitsanforderungen erfüllen müssen. Also wir schauen uns an die Motorsicherheit, die Batteriesicherheit, das sind so Punkte, die da geprüft werden, bevor die Fahrzeuge auch in Deutschland auf die Straßen dürfen.
Und auch das Gutachten selbst gibt Anlass zu zweifeln. Einerseits lagen der Beurteilung nur 15 Brandereignisse zugrunde, davon nur 2 mit E-Scootern, dafür aber 13 mit Pedelecs. Zudem kritisierte TÜV-Experte die Auswahl der Gutachter.
Das Gutachten, das beruht ja auf einer Studie der Studiengesellschaft für Tunnel- und Verkehrsanlagen. Und die haben sich natürlich explizit mit baurechtlichen Geschichten beschäftigt. Das heißt, da ist keine Akku-Expertin oder ein Akku-Experte hinzugezogen worden. Deswegen ist das aus Sicht der Prüforganisation natürlich schwierig nachzuvollziehen, wie da die Ergebnisse zustande gekommen sind.
Die Kritik, den falschen Gutachter ausgewählt zu haben, lässt die Hochbahn nicht gelten.
Aus unserer Sicht ist die Studiengesellschaft für Tunnel- und Verkehrsanlagen eines der renommierten Brandschutzgutachter hier in Deutschland.
Sven Möller ist sich bewusst, dass mit dem Verbot die eigentlich erwünschte Verzahnung von umweltschonenden Verkehrsmitteln gefährdet ist.
Wir wissen durchaus, dass wir die Wegekette für einige Leute damit abgeschnitten haben, was auch ein Dilemma ist. Wir setzen aber auf die Sicherheit unserer Fahrgäste, die sonst sich ohne E-Tretroller im System bewegen. Das ist unser größtes Anliegen.
Experten gehen von knapp 1 Million Scooternutzern aus. In den letzten Jahren stieg die Zahl deutlich an, bestätigt der ADAC Niederrhein auf Anfrage des Deutschlandfunks. E-Scooter-Produzent Wallberg sieht das jetzt in Gefahr.
Diese ausgesprochene Verbotsempfehlung hat einen gravierenden Schaden für das Image der E-Scooter zufolge.
Soweit zu den E-Scootern oder E-Rollern. Auch in Frankreich wird es bald ein 49-Euro-Ticket geben. Und das haben sich die Franzosen, Präsident Macron, bei uns abgeschaut in Deutschland. Julia Borutta berichtet aus Paris.
Das Ganze orientiert sich tatsächlich an dem deutschen 49-Euro-Ticket. Und zwar hat der landesweit bekannte YouTuber Hugo Travers Präsident Macron darauf festgenagelt. Das war jetzt allerdings dennoch ein ziemlich langes Hängen und Würgen. 3 Regionalpräsidenten haben sich nämlich gesperrt. Das ganze Projekt wurde deshalb auch schon offiziell für gescheitert erklärt. Und dann kam doch noch ganz kurzfristig die Wende. Jetzt also wird es eine Art 49-Euro-Ticket light für alle Regionalzüge geben. Light deshalb, weil es begrenzt sein wird. Begrenzt auf alle, die unter 27 Jahre alt sind und weil es auch nur von Juni bis September gelten wird. Und der Großraum Paris wird ausgeschlossen sein. Wer also von Marseille ins nordfranzösische Lille reisen will, braucht, wenn er in Paris zwischen 2 Bahnhöfen umsteigen muss, noch ein extra ÖPNV-Ticket. Ob es jetzt dieses 49-Euro-Ticket auch im Sommer 2025 geben wird oder sogar dauerhaft und für alle, ist noch nicht entschieden. Erstmal bleibt es bei einem Experiment.
Rentnerkorps werden sie gerne genannt. Die 66 Polizisten, die in Nordrhein-Westfalen wieder aus der Rente oder aus der Pension zurückgeholt wurden, um bei ungelösten Mordfällen zu helfen. In Pension oder in Rente wieder arbeiten, das wird insgesamt häufiger. Und zwar nicht nur wegen des Geldes. Eine Reportage von Anja Nils.
Also ich helfe einfach dabei, die Essensausgabe dann tatsächlich eben zu tätigen und einfach zu gucken, dass die Kinder ihr Mittagessen dann eben ordnungsgemäß auch bekommen. Und wir machen alles. Also wir sind hier sozusagen von der Ausgabe in dem Kiosk über die Vorbereitung, also Zuschneiden von Salat oder kleinen Knabbergemüse.
Zuständig für alles rund um das Mittagessen für mehrere hundert Kinder und Jugendliche. Barbara Heugen steht mit weißer Schürze in der Mensa eines Gymnasiums in Berlin-Tiergarten und wirkt tatkräftig. Seit einigen Monaten hat die 65-Jährige einen bisher ungewohnten Job, denn in ihrem ersten Berufsleben war sie selbstständige Architektin. Jetzt bewegt sie sich zwischen Theke, Kühlschrank, Spülküche und hungrigen Jugendlichen genauso souverän wie einst auf der Baustelle.
Gerade Architekten sind sehr belastungsfähig. Also auf der Baustelle kann es schon auch mal hemdsärmelig zugehen. Und ich meine, das ist jetzt hier keine körperlich anstrengende Arbeit. Für die Kinder ist es irgendwie wichtig.
Und für Barbara Heugen ebenfalls. Auf Minijob-Basis arbeitet sie für das Catering-Unternehmen 40 Seconds, das für viele Berliner Schulen warmes Mittagessen zubereitet. Statt sich von einem auf den anderen Tag in den Ruhestand zu verabschieden, wollte Barbara Heugen der Gesellschaft etwas zurückgeben. Dass sie zusätzlich noch ein bisschen Geld verdient, sei schön, stehe aber nicht im Vordergrund. Da sie privat für ihr Alter vorgesorgt habe, sei sie nicht darauf angewiesen, die staatliche Rente aufzubessern.
Und ich denke halt einfach, dass wir eine Generation sind, wo einfach noch sehr viel Energie da ist. Wenn die Zeiten schwierig werden, dann muss man eben auch mal mit dazu.
Laut Statistischem Bundesamt steigt in Deutschland die Zahl der 63- bis 67-Jährigen, die noch sozialversicherungspflichtig oder geringfügig arbeiten. Von 1,3 Millionen im Jahr 2020 kontinuierlich auf fast 1,7 Millionen im vergangenen Jahr. Und über das 67. Lebensjahr hinaus arbeiten sogar noch gut 1 Million Menschen, meldet das Bundesarbeitsministerium. Einige werden wegen der Personalnot von Betrieben angeworben, andere müssen weiterarbeiten, weil die Rente nicht reicht und viele wollen einfach weiter am gesellschaftlichen Leben teilhaben, sagt Christian Arendt, Gründer der Jobplattform Silver Talents. Er vermittelt ausschließlich ältere Menschen und will so dazu beitragen, den Arbeitskräftemangel in allen Bereichen zu bekämpfen.
Wir haben vom hoch ausgebildeten Ingenieur bis zum einfacheren Hilfsarbeiter jegliche Profile. Das kann zum Beispiel ein Elektriker sein, der passionierter Hobbygärtner ist und dementsprechend auch Lust hat, in der Gärtnerei ein paar Tage auszuhelfen. Das kann jemand sein, der vielleicht auch für einfachere Lagertätigkeiten verfügbar ist. Da ist die Bandbreite relativ groß.
Die Idee für die Plattform stammt aus Japan. Dort sei die Gesellschaft noch älter als in Deutschland und die Erwerbsbeteiligung von Rentnerinnen und Rentnern noch höher.
In Japan arbeitet knapp jeder vierte über 65-Jährige und in Deutschland sind es ca. 8%. Hat sich aber auch schon in den letzten 10 Jahren verdoppelt.
Der Bedarf werde auch bei den Arbeitsangeboten deutlich, so Christian Arendt. Das Catering-Unternehmen 40 Seconds zum Beispiel habe es seit Corona extrem schwer, Mitarbeiter zu finden, egal welcher Qualifikation, meint die Personalleiterin Silva Polenz.
Bei älteren Herrschaften oder Rentnern, da ist das gegeben, was wir brauchen, die Flexibilität. Bei einer Ausgabekraft, da gehört einfach nur ein bisschen Empathie dazu, ein bisschen Spaß an der Freude und Lust, mit Kindern ein bisschen zu kommunizieren.
Personalchefin Silva Polenz könnte sich noch weit mehr Einsatzgebiete vorstellen. Das scheitert aber häufig daran, dass die meisten nur geringfügig beschäftigt auf Minijob-Basis arbeiten wollen. Seit vergangenem Jahr können Rentner immerhin beliebig viel zur Rente hinzuverdienen, ohne dass diese gekürzt wird. Nun müsste nur noch die Steuerlast für den Hinzuverdienst gesenkt werden, wünscht sich Christian Arendt von Silver Talents.
Dann merken wir deutlich von den Rücksprachen und mit unseren Kandidaten, dass deutlich mehr Rentner auch bereit wären, länger bzw. mehr zu arbeiten.
Barbara Heugen will erstmal auf Minijob-Basis weitermachen, auch wenn sie hier pro Stunde deutlich weniger verdient als in ihrem alten Beruf.
Deutschlandfunk. Selber Machttipp.
Gärten hinter dem eigenen Haus oder als Schrebergarten, die machen zwar viel Arbeit, sind aber auch Oasen für Menschen und Tiere. Aber wie bewässert man seinen Garten am besten? Denn bald wird das ja wieder nötig sein, ohne zu viel kostbares Wasser zu verschwenden. Sabine Krüger hat sich schlau gemacht.
Wir hatten jetzt einen sehr warmen, aber zum Glück auch sehr nassen Winter. Wer Regentonnen hat, weiß, dass sie gut gefüllt sind. Wer keine hat, ärgert sich vielleicht, weil wir natürlich nicht wissen, wie Frühjahr oder Sommer wird.
So wirbt Katja Kleinert fürs Sammeln von Regenwasser. Die ausgebildete Gärtnerin setzt sich für ökologisches Gärtnern ein und leitet heute einen Workshop zur Bewässerung im Kleingarten. Wir sind im Garten des BUND in der Kleingartenanlage Köln-Mülheim-Ost. Katja Kleinert lässt den Blick über die angrenzenden Gärten schweifen.
Ich sehe da hinten diese grünen Tonnen mit Deckel, dann die kleinen blauen, das sind ja eigentlich Chemiefässer. Die haben halt den Vorteil, dass sie sehr stabil sind und direkt mit Deckel ab Werk kommen. Mein eigenes Projekt ist tatsächlich jetzt sowas da.
Also der Container?
Ja, der dicke Container.
Der fasst 1000 Liter und wiegt im vollen Zustand dann auch etwas über eine Tonne. Gießkannen kann man damit füllen. Um direkt einen Schlauch anzuschließen, ist nicht genügend Druck drauf. Dafür bräuchte es eine Pumpe.
Wenn man eine Pumpe reinhängen will, dann sollte man gucken, dass der Deckel oben groß genug ist. Ne? Weil die gibt es oben mit kleinerer und mit größerer Öffnung. Und bei denen mit kleinerer Öffnung kriegt man keine Pumpe rein.
Für die Pumpe wiederum bräuchte es Strom, den viele im Kleingarten nicht haben. Dazu hat aber ein Workshop-Teilnehmer einen Tipp.
Um aus Regentonnen Wasser zu zapfen, nutze ich Bilgenpumpen. Die sind aus dem Schiffsbereich. Eine 12-Volt-Batterie kriegt man zu Hause geladen, kann man per Solarzelle laden oder Ähnliches. Und dann kann man halt aus diesen Behältern auch wunderbar Wasser ziehen und ist auch bezahlbar.
Man bekommt diese Pumpen im Internet und in Baumärkten mit Nautikabteilung. Auf jeden Fall empfiehlt Katja Kleinert, gezielt mit Gießkanne oder Schläuchen zu wässern, statt weiträumig zu sprengen. Dabei verdunstet zu viel Wasser in der Luft. Ideal für große Gemüsebeete ist die Tröpfchenbewässerung.
Bei der Tröpfchenbewässerung, das legst du in Reihen. Du hast ja das Gemüse in Reihen angeordnet. Und dann so etwa alle 30 cm kommt dann hier so ein Tröpfchendings dran. Und das legst du parallel mit der Reihe. Und dann wird die Reihe bewässert, der Zwischenraum nicht. Und das Wasser kommt direkt an die Pflanze.
Arbeitet man damit, darf man das Reinigen nicht vergessen.
Die tendieren alle dazu, sich, wenn man mit Leitungswasser arbeitet, mit Kalk zuzusetzen. Oder wenn man mit Regenwasser arbeitet, mit Schwebstoffen. Das heißt, alle diese Tröpfchenbewässerungssysteme muss man einmal im Jahr ordentlich durchspülen. Das heißt, man macht sämtliche Enden auf, schraubt hier die Aufsätze ab und dann jagt man da eine Ladung Wasser durch.
Günstiger als die Systeme mit Düsen und Gelenken sind poröse oder gelochte Sickerschläuche, die auf der ganzen Länge Wasser an den Boden abgeben. Fast umsonst ist der Lifehack, den Katja Kleinert in ihren Hochbeeten einsetzt. Selbstgebaute Ollas aus zwei nicht glasierten Tontöpfen. Olla ist das spanische Wort für Topf.
Ein Blumentopf wird unten zugeklebt. Ich habe das mit Fliesenkleber gemacht. Manche Leute nehmen Silikon. Und dann klebt man zwei Blumentöpfe aufeinander, gräbt die Dinger ein, dass oben das Loch frei bleibt, Wasser rein bis zum Rand. Und dann geben die halt so ganz langsam über die Tonwand, weil es halt porös ist, dann das Wasser ab.
In ihren Hochbeeten mit den Maßen 1,80 m mal 1 Meter versenkt sie jeweils drei Ollas.
Das funktioniert ganz gut. Und ganz wichtig bei jeder Art von Olla ist zumachen. Ne? Weil A, Wasser verdunstet und B, können ja immer noch Insekten reinfallen.
Ihre ebenerdigen Beete gießt Katja Kleinert möglichst nur einmal wöchentlich.
Und dann aber wirklich viel. So als Faustregel sagt man, ein Liter bzw. ein Millimeter auf ein Quadratmeter dringt etwa 1 Zentimeter tief in den Boden ein. Man sollte so viel Wasser in einem Schwung an die Pflanzen bringen, dass wir mindestens 10 cm tief Wasser haben. Das heißt, 10 Liter pro Quadratmeter ausbringen. Besser sogar 15 bis 20. Im Gemüse würde ich das tatsächlich machen.
Ganz anders in den Zierbeeten. Eine Staude darf im Sommer tagsüber auch schon mal den Kopf hängen lassen.
Wenn die am nächsten Morgen nach der Nachtkühle wieder vernünftig da steht, muss man noch nicht gießen. Nur wenn die am Morgen immer noch so hängt, dann ist Wasser angesagt.
Das war unser Mitmach-Verbrauchertipp dieses Mal. Jetzt geht's gleich weiter mit den Informationen am Mittag. Wie soll die Bundeswehr in Zukunft aussehen? Wehrpflicht oder keine? Diese Fragen rund um unsere Verteidigung werden jetzt intensiv diskutiert. Mein Kollege Friedbert Meurer bringt Sie da gleich auf den neuesten Stand. Ich bin Sandra Pfister, das hier war Umwelt und Verbraucher und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Freitagnachmittag. Tschüss.